Spannende Thema der letzten paar Wochen war Unreinheit. Wir haben über reine und unreine Tiere gesprochen, über die Unreinheit bei der Geburt eines Kindes. Vor zwei Wochen über Aussatz. All diese wunderbaren Dinge. Wir haben gesagt, Aussatz ist ein wunderbares Bild für Sünde. Ist ähnlich wie Sünde, es beginnt im Geheimen, im Kleinen, unsichtbar. Und dann macht es uns gefühllos und dann bricht es richtig aus und fängt an, uns aufzufressen. Heute haben wir noch ein weiteres spannendes Thema, und wenn ihr glaubt, dass Aussatz schon grauslich war, heute sprechen wir über Ausflüsse. Seid ihr begeistert? Habt ihr jemals eine Predigt über Ausflüsse gehört? Ich habe auch noch nie über sowas gepredigt. Es gibt Kapitel, die wir vermeiden würden in der Bibel. Ich denke auch in unserer persönlichen Bibellese. Kapitel, die wir auslassen. Wo wir sagen, das ist uns zu schräg. Das ist zu verrückt. Aber Gottes Wort hat Anwendung für unser Leben, und auch diese Dinge wollen uns was sagen. Das ist der Vorteil, wenn wir Vers für Vers durch die Bibel studieren. Müssen wir auch diese, etwas ekligen Dinge durchnehmen. Also Ausflüsse. Wir werden sehen, zwei Arten von Ausflüssen. Die chronischen, die krankhaften, und dann natürliche Ausflüsse. Also Aussatz war für uns ein Bild für Sünde. Das war sehr offensichtlich. Wenn jemand Aussatz hatte und begonnen hat zu verfaulen, auseinanderzufallen, das war sehr offensichtlich. Das war sichtbar und das war sehr eklig. Diese krankhaften Ausflüsse hier sind mehr ein Bild für verborgene Sünden. Und das ist eigentlich noch ekliger. Diese Dinge, die mehr als unsere privaten Körperteile betreffen. Dinge, die wir nach außen hin verbergen können, die nicht sichtbar sind, außer Gott, der sieht sie natürlich, sind bildlich, denke ich, mehr diese Gedanken in unserem Herzen, diese Einstellungen. Vielleicht das, was daheim in unserer Familie passiert, hinter verschlossenen Türen. Das, was ich tue, wenn niemand anderer mich beobachten kann. Diese geheimen Sünden, Gott sieht sie. Und Gott sagt zu David in 1. Samuel 16, diese Stelle, wo Samuel hingeht, um den David zum König zu salben. Oder er weiß eigentlich noch nicht, wem er salben wird. Er weiß nur irgendjemanden aus der Familie des Isai. Und er denkt sich, sicher der Erstgeborene, der so groß ist und so gut aussieht, ganz sicher ist der, den der Herr salben wird. Und Gott spricht zu ihm, er sagt, der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der Herr sieht auf das Herz, auf das Verborgene. Das ist ihm wichtig. Psalm 51, Vers 8. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 3, eine Stelle, die sich im Kontext auf die Frauen bezieht, aber es gilt auch für uns alle. Da sagt der Petrus, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. In unserer Kultur, wir sind so auf die Äußerlichkeiten versteift und es ist uns so wichtig. Aber er sagt sie nicht auf diese äußerlichen Dinge, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Also Gott ist interessiert an unserem Herzen, an unserem Innern. Das ist ihm viel wichtiger als das Äußere. Wichtiger als das, was wir letzte Woche angeschaut haben, in diesem Sinn. Was wir heute studieren. Und ich denke, es betrifft uns auch mehr. Keiner von uns rennt rum mit so einem Schild, wo wir unsere Sünden präsentieren. Ich meine, wir sind gute Christen. Wir wissen, was ein guter Christ tut und was ein guter Christ nicht tut. Wir rennen nicht irgendwie mit einem Schild auf unserem Hirn rum. Sagen, so behandle ich meine Frau, wenn ich daheim bin. Lieblos oder irgendwie. Oder ich bin eine Nörglerin daheim. Oder das ist, was ich wirklich über so und so denke. Auch wenn ich mir es nicht anmerken lasse, auch wenn ich es ihnen nicht sage, aber ich hasse ihn. Ich bin verbittert. Und obwohl ich lächle, wenn ich ihm die Hand schüttel, eigentlich hasse ich ihn und kann ihn nicht ausstehen. Und ich würde ihm lieber die Hand auflegen. Und ich habe kein Schild, was sagt, hey, das sind die perversen Gedanken, die ich denke, wenn ich sie sehe. Oder ich bin ein fauler und selbstsüchtiger Hund, wenn mir keiner zuschaut. Wir tragen diese Dinge nicht in der Öffentlichkeit. Ich denke, wir wären vielleicht schockiert, wenn wir einander so sehen könnten, wie wir wirklich sind. Wir haben gelernt, diese dunklen Dinge in unserem Leben zu verbergen. Sehen vielleicht aus wie die glücklichen Ehepaare, die christlichen Ehepaare, wenn wir in der Gemeinde sind. Oh Mann, ich liebe sie und ich bin im Untertan und wir sind uns gegenseitig untergeordnet und dann kommen nach Hause und dann geht das Zerfleischen los. Zerfleischen einander, achten einander nicht, ignorieren einander, dienen einander nicht, beten nicht miteinander. Ist nicht so, wie es auf der Oberfläche aussieht. Oder ich bin dann Moralist in der Gemeinde, aber dann, wenn ich daheim an meinem Computer sitze, dann besuche ich die Pornoseiten und sonst was. Ich gebe mich freundlich, aber innen bin ich verbittert und unversöhnlich und sauer. Ich gebe mich geistlich, aber in Wahrheit, habe ich kaum stille Zeit und ich verbringe kaum Zeit im Gespräch mit Gott. Wir haben irgendwie gelernt, diese Dinge zu verbergen. Nach außen hin sehen Christen gut aus. Wir haben gelernt, Pharisäer zu sein, diese schöne geistliche Hülle zu haben. Aber wie sieht es innerlich aus? Faulen wir innerlich? Und das ist das, was Gott eigentlich wichtig ist. Das, was wir wirklich sind. Jesus hat zu den Pharisäern gesprochen, er hat gesagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer! Reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Reinheit kommt von innen her, von innen nach außen, nicht umgekehrt. Wenn wir innen rein sind, innen schön sind, dann wird unser Leben auch nach außen es reflektieren. Sagt weiter, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit ist. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wir können Menschen täuschen. Die Israeliten konnten es tun mit diesen verborgenen Sünden, mit diesen, sagen wir mal, Ausflüssen an Sünden. Sie konnten es tun, sie konnten diese Probleme haben und trotzdem ins Heiligtum gehen. Hey, die Leute hätten es nicht gewusst. Hätten sie täuschen können. In den Tempel gehen oder ins Heiligtum damals gehen können, obwohl sie kultisch unrein waren. Niemand hätte es gewusst. Aber den Herrn, den kann man nicht täuschen. Wir denken an den Nadab und den Abihu, die ein paar Kapitel vorher vom Herrn verschmort wurden. Weil sie auch, ich denke, wahrscheinlich diese geheime Sünde auch hatten. Ich weiß nicht, ob das jeder wusste, dieses fremde Feuer, wenn ihr euch erinnern könnt. Der Herr sieht's. Und es ist besser, dass wir jetzt unser Herz reinigen, als später mit Feuer gereinigt werden, wenn wir vor Jesus stehen. Und dann zuschauen, wie ein großer Teil meines Lebens oder ein großer Teil meiner Werke verbrennt. In diesem Feuer der Prüfung. Und ich werde belohnt werden dafür. Viel besser jetzt selbst mein Herz anzugucken und selbst mit diesen Dingen umzugehen, die Gott nicht gefallen. Jetzt ist eine gute Zeit, Dinge in Ordnung zu bringen und die Herzen zu reinigen. Wieder, Jesus hat gesagt, was aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Nicht das, was reingeht. Denn er sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht und so weiter. Es geht ums Herz. Und Jesus hat es gleichgestellt. Er hat gesagt, wenn du deinen Bruder im Herzen hast, dann hast du ihn schon ermordet. Bist schon schuldig geworden. Wenn du eine Frau lüstern ansiehst, hast du schon die Ehe gebrochen mit ihr. Jesus hat es fast gleichgestellt. Es beginnt dort. Es beginnt dort im Innern. Es beginnt dort im Herzen. Und dort müssen wir damit umgehen. Heiligkeit beginnt im Herzen. Das ist von innen nach außen und nicht umgekehrt. Und Gott hat kein Interesse an Äußerlichkeiten. Wir sind so besorgt über unseren Ruf. Oh, mein Ruf, wie stehe ich vor anderen da? Interessiert Gott nicht. Mein Ruf. Gott interessiert, wie bin ich wirklich? Wie bin ich wirklich, wenn niemand mich sieht? Die Realität interessiert ihn. Wie schaut es in unseren Herzen aus? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es überführend, wenn ich diese Dinge lese, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Ja, unser Ruf ist uns so wichtig. Ja, man, gerade als Pastor, die Leute glauben, oh, der Pastor ist so heilig und so. Oh, diese Erwartungen. Aber wie sieht es wirklich aus in meinem Herzen? Sind da diese verborgenen Ausflüsse, diese Gedanken, die wir spielen lassen, diese Sünden, mit denen wir rumspielen? Und ich hoffe, dass wir uns heute Abend vom Herrn herausfordern lassen und nicht nur hören, was Gottes Wort uns sagt, sondern wir auch anfangen, unser Herz wirklich zu reinigen und zu putzen und diese verborgenen Bereiche in unserem Leben aufzuräumen, diese privaten Bereiche. Und die gute Nachricht, der Herr zeigt uns wieder, wie wir das tun können. Gott deckt nie Dinge auf und sagt dann, oh, sondern tut es immer, um zu heilen, um sie in Ordnung zu bringen. Also chronische Ausflüsse. Chronische Ausflüsse sind Sünde. Wir werden sehen, dafür muss ein Sündopfer dargebracht werden. Mir fällt gerade auf, ich bin im 4. Mose und nicht im 3. Mose hier. Das wäre nicht so toll gewesen, wie wir da gelesen haben. So, da sind wir richtig. Also krankhafte Ausflüsse, dafür muss ein Sündopfer gebracht werden. Die waren Sünde. Aber dann sehen wir auch natürliche Ausflüsse, die waren keine Sünde, aber haben trotzdem kultisch unrein gemacht. Und zwar neben den offensichtlich hygienischen Gründen, warum Gott dem Volk diese Dinge gesagt hat, waren die auch ein Hinweis auf die Gefallenheit der Schöpfung. Selbst diese guten, die natürlichen Dinge, die schönsten Dinge in unserem Leben sind ja das, was sie einmal waren. Und außerdem sind diese Dinge auch Symbole für das Leben und für unsere Erlösung. Diese Ausflüsse, wenn wir über Samen und Blut reden. Später, diese ganzen peinlichen Dinge. Aber es ist in Gottes Wort, also ist es mir auch nicht peinlich, darüber zu reden. Außerdem, wir werden eine gemeinsame Leseshow machen heute. Der Schlüsselvers ist, wenn wir hier lesen, der Schlüsselvers ist, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wir werden heute sozusagen eine Lesung machen. Ihr spielt den Chor. Wenn immer dieser Schlüsselvers kommt, dann lest er mit, okay? Dann muss ich nicht allein diese peinlichen Dinge lesen. Außerdem werden wir uns dann merken, was wir tun sollen. Das ist die Lösung des Problems. Also fangen wir an zu lesen im Vers 1. Könnt ihr daheim erzählen, wir haben eine Schriftlesung gemacht. So, mit Vorleser und mit Chor. Über was habt ihr gelesen? Über Ausflüsse. Es ist nicht in den Psalmenbüchern drin, in den Gesangsbüchern. Also Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron, redet zu den Söhnen Israel und sagt zu ihnen, wenn irgendein Mann an seinem Fleisch an Fluss leidet, ist er unrein durch seinen Schleimfluss. Und dies wird seine Unreinheit sein, bei seinem Schleimfluss sein. Sein Zungenbrecher auch noch. Lässt sein Fleisch seinen Schleimfluss triefen oder hält sein Fleisch seinen Schleimfluss zurück, ist das seine Unreinheit. Ich denke aus dem Kontext, die Rede davon ist von Geschlechtskrankheit. Wir werden sehen, es ist ein Resultat von Sünde, es muss ein Sündopfer gebracht werden dafür. Und wir sehen hier im Vers 3, ob er gerade fließt oder nicht, solange diese Sache in ihm ist, ist er unrein. Geschlechtskrankheiten. Und das ist ein immer größer werdendes Problem. Ich habe keine Statistiken für hier, aber ich habe gelesen, in den USA ist jeder dritte Unverheiratete unter 16 hat schon irgendeine Geschlechtskrankheit. Und ich habe unlängst, ich habe es nicht aufgehoben, aber ich habe unlängst in der Zeitung gelesen, dass es auch hier ein immer größeres Problem wird. Was ist die Ursache davon? Die Ursache davon ist Promiskuität, Partnerwechsel. Und Gott hat natürlich gesagt, tut es nicht. Wartet bis zur Ehe. Gott will uns beschützen. Also besonders an die jungen Leute, hört zu. Gott will uns beschützen. Nehmt es zu Herzen. Und diese Krankheiten sind nur eine Folge von Sünde in diesem sexuellen Bereich. In Vers 4 heißt es, jedes Lager, worauf deren Ausflussleinen liegt, wird unrein sein. Das ist das Problem, wie bei Aussatz, was wir gesehen haben. Unreinheit wird weitergegeben. Es ist die Tragödie. Wenn du in Sünde lebst, ein unreines Leben lebst, selbst wenn du es verbergen kannst, aber es wird weitergegeben, du kannst andere verunreinigen. Und wenn du nur eine ansteckende Krankheit weitergibst. Aber es zerstört. Wir sündigen nie allein. Es müssen immer andere mitleiden. Vers 4, jedes Lager, worauf deren Ausflussleinende liegt, wird unrein sein. Und jedes Gerät, worauf er sitzt, wird unrein sein. Und wer sein Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wer sich auf das Gerät setzt, worauf deren Ausflussleinende zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wer das Wasser, wo ist der Chor? Nochmal. Vers 6. Und wer sich auf das Gerät setzt, worauf deren Ausflussleinende zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Genau, das ist die Schlüsselphrase. Und wer das Fleisch des an Ausflussleidenden berührt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn der an Ausflussleidende auf einen reinen speit, also nicht spucken, dann soll dieser seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Jeder Sattelsitz, auf dem der an Ausflussleidende reitet, wird unrein sein. Und jeder, der irgendetwas berührt, was er unter sich hat, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer es trägt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der den an Ausflussleidenden berührt, er hat aber seine Hände nicht im Wasser abgespült, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und das irdene Gefäß, das der an Ausflussleidende berührt, soll zerbrochen werden. Jedes hölzerne Gefäß aber soll mit Wasser gespült werden. Und wenn der an Ausflussleidende von seinem Schleimfluss rein wird, dann soll er für seine Reinigung 7 Tage für sich zählen. Und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch in lebendigem Wasser baden. Und er wird rein sein. Ah, das war eine Falle. Er wird rein sein. Also, was war die Lösung des Problems? Er soll seine Kleider waschen und er soll sich baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Seine Kleider waschen und baden. Und das ist was Faszinierendes, wir haben schon drüber gesprochen. Aber diese Wichtigkeit von Waschen und von Desinfizieren, das wurde eigentlich erst im 18. Jahrhundert entdeckt. Und bis dahin war die Kindersterblichkeit sehr hoch und auch in Krankenhäusern die Sterblichkeit sehr hoch, weil sich Ärzte und Hebammen und so weiter einfach nicht gewaschen haben. Im Gegenteil, je befleckter du warst, je schmutziger du warst, desto besser war dein Ruf. War einer, der sein Handwerk wirklich verstanden hat. Aber Gott sagt es hier seinem Volk. Dinge, die tausende Jahre vorher. Aber jetzt geistlich gesprochen. Wie sollen wir mit unserer geistlichen Infektion umgehen? Diesen kleinen Sünden, diesen verborgenen Sünden, oder wenn mich vielleicht ein anderer ansaut mit seinen Sünden. wie sollen wir damit umgehen? Das erste war, wir sollen die Kleider waschen. Die Kleider waschen. Kleider sprechen sehr oft von unserem Leben, von unseren Handlungen. Epheserbrief, Kolosserbrief, das sollt ihr ablegen, das anlegen, das sollt ihr ausziehen, das sollt ihr anziehen. Also das Erste, was wir tun sollen, ist die Kleider waschen. Buße tun. Zieh die Sünde aus, wend dich ab davon, das sagt, es muss raus aus meinem Leben. Und such Versöhnung. Such Vergebung. Such Versöhnung mit deinem Partner, wenn das ein Problem ist, oder mit deinem Bruder, deiner Schwester, den du mit deinem Ausfluss angesaut hast. Bring es in Ordnung, versteck es nicht länger. Das ist der erste Schritt, versteck es nicht länger. Im ersten Johannesbrief sagt uns der Johannes, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Bekennen ist wichtig. Dinge ans Licht bringen. Vor allem dem Herrn gegenüber, dass wir Sünden nicht länger entschuldigen. Ah, das machen alle, oder es ist nur so eine kleine Sache, oder dass wir Ausreden suchen. Er ist schuld, oder sie ist schuld, oder meine Eltern haben mich zu heiß gebadet. Sondern, dass wir wirklich umgehen damit. Und dem Herrn bekennen. Aber auch dem, gegen den wir gesündigt haben. Und ich denke, es ist auch allgemein hilfreich, wenn wir einen Menschen haben in unserem Leben, dem wir vertrauen. Dem wir diese Dinge bekennen können. In einer Ehe ist es idealerweise der Partner. Sollte der Mensch in deinem Leben sein. Aber es hilft, wenn wir zu Menschen gehen können, denen wir vertrauen und sagen, hey du, ich kämpfe mit der Sünde. Ich kämpfe damit, bitte bet für mich. Und halt mich verantwortlich. Das hilft, Dinge aufzudecken. Es hilft, mit diesen Versuchungen fertig zu werden. Also das Erste ist, bring die Sache in Ordnung, kehr um, wasch deine Kleider sozusagen und zieh sie sauber wieder an. Bring dein Leben in Ordnung. Und das Zweite ist, bade dich in Wasser. Und wir wissen schon, wovon Wasser spricht. Wasser ist das Wort Gottes. Epheser 5, das Wasserbad im Wort. Römer 12 sagt uns der Herr, erneuert euren Sinn. Wie tun wir das? Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Also das Wort Gottes hat einen reinigenden Effekt auf unser Herz, auf unsere Gedanken, auf unser Inneres. Und so oft kommen Leute mit Problemen und sagen das und das und du fragst, naja, wie geht's dir denn in deiner stillen Zeit? Hey, verbringst du Zeit im Wort? Nee, nicht wirklich. Wann war das letzte Mal? Ihr Ehepaar, dass ihr gemeinsam in der Bibel gelesen habt und gebetet habt füreinander. Ah, das ist schon Jahre her. Okay, kein Wunder. Und ich merke es bei mir selbst, wenn ich diese tägliche Zeit habe im Wort Gottes und diese Gemeinschaft mit Jesus habe, dann wäre ich gestärkt, dann wäre ich gereinigt. Aber wenn ich das vernachlässige, und oft werden wir so, oder wir glauben, wir müssen so beschäftigt sein, dass wir es vernachlässigen, auch ich. Wenn ich es vernachlässige, dann merke ich, dass ich gereizt werde und ungeduldig und lieblos mit anderen Menschen. Und ich fange an auszufließen. Es fängt an zu tröpfeln, zu rinnen. Und das ist ein wirklicher Schlüssel für ein heiles Leben. Und das Wort steckt auch in heilig, für ein heiliges Leben. Und das ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit ihm in seinem Wort. Und wir brauchen das täglich. Täglich Zeit in seinem Wort. Wir sind oft so beschäftigt. Ja, Gemeinschaft mit anderen Menschen, die sozialen Verpflichtungen. Und vielleicht kann man das auch so interpretieren, wovon hier die Rede ist. Auch wenn es vom Kontext her ein bisschen reingepresst ist. Diese Illustration. Aber es heißt ja, dass sie bis zum Abend unrein sein sollen. Isoliert bleiben sollen. So eine Auszeit haben. Zeit, wo sie alleine sind. Vielleicht nachdenken können, persönlich. Zeit mit Gott verbringen können im Gespräch. Vers 14 sehen wir jetzt Sündopfer und ein Brandopfer. Und am achten Tag soll er sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen und an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn kommen und sie dem Priester geben. Und der Priester soll sie opfern, eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer. So erwirke der Priester vor dem Herrn Sühnung für ihn wegen seines Schleimflusses. Sündopfer. Sündopfer, wissen wir, war das Opfer, wo wir unsere Sünde bekennen. Für uns, wo wir das Werk Jesu am Kreuz beanspruchen für diese Sünde, wo wir seine Vergebung annehmen. Und Johannes schreibt uns wieder im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, also wenn aber jemand sündigt, dann haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Also Gott sei Dank, es gibt ein Opfer dafür, es gibt eine Reinigung dafür. Das zweite Opfer, das Brandopfer. Wer erinnert sich noch, wovon das Brandopfer spricht? Das Brandopfer, das ganze Tier wurde verzehrt. Sprach von Hingabe. Unsere Hingabe an den Herrn. Herr, ich gebe mich dir hin. Ich will für dich leben. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Mein ganzes Leben soll rein und heilig sein vor dir. Zuerst das Sündopfer, Herr, ich tue Buße, ich nehme dein Werk in Anspruch, aber Gott, ich habe auch meine Lektion gelernt und ich will umkehren. Ich will mein Verhalten ändern. Das ist, was Jesus der Ehebrecherin gesagt hat, wo er gesagt hat, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Kehr um, ändere das. Verse 16 bis 24 sehen wir jetzt eine andere Form von Ausfluss. Den Samenerguss beim Mann und die monatliche Blutung bei der Frau. Und das war natürlicher Ausfluss, hat kultisch unrein gemacht, aber kein Opfer war notwendig. Also es war keine Sünde involviert hier. Und ganz offensichtlich sagt der Herr das dem Volk aus hygienischen Gründen. Aber wie schon gesagt, es weist auch auf unsere gefallene Natur hin. Dass selbst die schönsten Dinge der Welt, und die Männer werden sagen, ja, Sex, ist sicher eines davon, dass auch die beeinflusst sind vom Fall. Und dass sie nicht das sind, was sie sein könnten oder was sie mal waren. Also Verse 16 und die folgenden, fangen wir an zu lesen im Vers 16. Und wenn ein Mensch, einem Mann, der Samenerguss entgeht, dann soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden und es wird bis zum Abend unrein sein. Und eine Frau, bei der ein Mann liegt mit Samenerguss, sie sollen sich im Wasser baden und werden bis zum Abend unrein sein. Der Chor hat wieder versagt. Sie sollen sich im Wasser baden und werden bis zum Abend unrein sein. Soll das jetzt heißen, dass Sex unrein ist? Nein, ganz im Gegenteil. Sex ist nicht unrein. In der Ehe ist es rein und heilig und von Gott geschaffen. Aber damals, hier heißt es, wenn ein Ehepaar Geschlechtsverkehr hatte, dann waren sie unrein bis zum Abend. Warum? Es sollte Zeit vergehen, bis sie ins Heiligtum gehen konnten, bis sie wieder den Gottesdienst besuchen konnten. Es gab eine Trennung von Sex und Gottesdienst. Wir sagen, na und? Ich meine, für uns ist das normal. Es kommt keiner in den Gottesdienst, um Sex zu haben. Aber damals war es nicht so. Damals unter den Heiden war das sogar sehr üblich. Die hatten diese Fruchtbarkeitsgötter oder Göttinnen und diese Tempelprostituierten und die Art und Weise, wie sie die angebetet haben, war, sie hatten Sex mit diesen Tempelprostituierten. Und so haben sie diese Götter angebetet. Und das ist ein Punkt, den der Herr hier auch macht. Auch das ist ein Aspekt dieser Vorschriften, wo er dem Volk sagt, hey, ihr sollt anders sein als diese Heiden um euch. Beten unseren Gott nicht mit Sex an. Und deswegen soll es da eine Trennung geben zwischen diesen privaten Dingen und im Gottesdienst. Vers 19. Und wenn eine Frau an Fluss leidet, dann geht es jetzt um die Monatsblutung, und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, soll sie 7 Tage in ihrer Absonderung sein. Und jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Alles, worauf sie in ihrer Absonderung liegt, wird unrein sein, und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager berührt, soll seine Kleider waschen, Chor, und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der irgendein Gerät berührt, worauf sie zu sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn etwas auf dem Lager oder auf dem Gerät ist, worauf sie zu sitzen pflegt, wenn er es anrührt, wird er bis zum Abend unrein sein. Und wenn ein Mann neben ihr liegt und ihre Unreinheit kommt auf ihn, dann wird er 7 Tage unrein sein. Jedes Lager, worauf er liegt, wird unrein sein. Kleine Ermutigung für die Ehemänner: Hey, gönnt euren Frauen ab und zu eine kleine Pause. Und nochmals, das hat mit Sünden nichts zu tun, diese natürlichen Ausflüsse. Es gab kein Sündopfer dafür. Und diese Vorschriften gelten für uns heute natürlich nicht mehr. Es war eine Sache, ein Teil des Zeremonialgesetzes für Israel im Alten Testament. Im Vers 25 machen wir wieder einen Wechsel zum chronischen Ausfluss. Spannend, hin und her. Diesmal chronischer Blutfluss bei den Frauen. Und auch da gibt es wieder ein Sündopfer, werden wir sehen. Also es scheint auch hier anzudeuten, dass es sich hier um eine Krankheit infolge von Sünde handelt. Vers 25: Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung hat, oder wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus hat, soll sie die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen ihrer Absonderung. Unrein ist sie. Jedes Lager, worauf sie alle Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein wie das Lager ihrer Absonderung. Und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein bei der Nachricht ihrer Absonderung. Die Rahel hat es ausgenutzt, als sie den Hausgötzen ihres Vaters gestohlen hat, und hat sich hingesetzt, hat gesagt: Hey, ich kann nicht aufstehen, auf diese Truhe, wo sie es, oder Sattel, glaube ich, wo sie es verborgen hatte. Und jeder, der sie berührt, wird unrein sein, Vers 27, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, Chor, und er wird bis zum Abend unrein sein. Seid ihr noch wach? Lies ihr mit. Und wenn sie rein geworden ist von ihrem Fluss, dann soll sie sich 7 Tage zählen. Danach wird sie rein sein. Und am 8. Tag soll sie sich 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnungen zum Priester bringen. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer opfern. So erwirke der Priester Sühnung für sie vor dem Herrn wegen des Flusses ihrer Unreinheit. Also dieselbe Prozedur wie bei den Männern mit chronischem Ausfluss. Vers 31. Und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Also es war nicht nur eine hygienische Vorsichtsmaßnahme, sondern Unreinheit konnte tödlich sein. Wie bei Nadab und Abihu, die durch ihre Sünde getötet wurden. Sünde tötet. Sünde zerstört. Und du durftest nicht ins Heiligtum kommen, wenn du unrein warst. Ist diese Wahrheit: Unreinheit, Sünde verunreinigt. Verunreinigt die anderen, wenn wir ins Heiligtum kommen oder in die Gemeinde kommen oder Gemeinschaft haben. Wenn wir unrein sind, dann verunreinigen wir auch die anderen. Unser sündiger Ausfluss verunreinigt das Heiligtum Gottes. Und die Bibel sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, und das ist offensichtlich, wenn wir in Sünde leben, dass wir uns selbst verunreinigen, aber auch darüber hinaus, auch die Geschwister, die Gemeinde, die Brüder und Schwestern. Wir sind ein Leib, ein Tempel gemeinsam. Und wenn ich meinen Ausfluss mit in die Gemeinde bringe, dann kann das tödlich sein für andere. Kann das andere um mich verunreinigen. Und die Rede ist nicht von jemandem, der sporadisch hinfällt. Wir sind alle gefallen. Ja, alles werden hier und da sündigen, obwohl wir theoretisch nicht müssten, wie wir am Sonntag gelernt haben, wenn wir wirklich dem Herrn hingegeben werden und immer geistlich gesinnt werden und wie Jesus, aber realistisch gesehen, wir alle werden hier und da hinfallen, und wenn es nur in Gedanken ist. Aber hier geht es vor allem um den chronischen Ausfluss, wenn wir in Sünde leben und diese Bereiche in unserem Leben nicht angehen. Es gibt diese schlechten Gedanken in meinem Herzen und diese Bitterkeit in meinem Herzen und ich tue nichts dagegen. Und dann fangen wir aus, plötzlich an auszurinnen nach einiger Zeit und wir werden kritisch, wir werden bitter, wir werden zynisch und plötzlich rinnen wir aus auf andere mit unserem Ausfluss, mit unserem Sündigen. Und andere werden verletzt und dann ziehen die sich zurück. Weil hier keiner hat gern Gemeinschaft mit kritischen Leuten oder Nörglern oder negativen, zynischen Menschen. Und der Ende ist isoliert, wie hier im Volk Israel. Unrein, konnte nicht Gemeinschaft haben. Auch die Gemeinschaft in der Gemeinde oder anderen Gemeinschaft wird verunreinigt und kommt Unfrieden, kommen Spaltungen. Oder du lässt diese lustvollen Gedanken weiter tröpfeln. Und irgendwann endest du vielleicht in Unzucht oder Ehebruch. Und ich gehe mit meiner Faulheit und meiner Selbstsucht nicht um. Und das fließt aus. Und das führt zu Spannungen mit dem Partner. Bring meine Unreinheit in die Beziehung hinein. Oder es gibt diese Probleme daheim, die du eigentlich angehen solltest und du weißt es, aber du tust es nicht. Und es tropft und es tropft und es tropft und es bringt Tod. Und schau dich um, Ehen gehen zugrunde daran, Ehen gehen kaputt wegen diesen Dingen. Partner fängt an, sich zurückzuziehen. Und die Kinder beobachten das Tröpfeln und das Tröpfeln und das Tröpfeln, das, weiß nicht, Nörgeln oder die lieblose Sprache, verletzende Worte. Fehlende Unterordnung untereinander. Und dann rebellieren die Kids und sagen, hey, ihr seid Heuchler. Ihr nennt euch Christen und sie sagen, ich pfeife auf euer Christentum. Ich pfeife auf euren Gott, weil das, was ihr abzieht hier, ist einfach eine Show. Und so ist eine ernste Sache. Vers 31, ihr sollt die Söhne Israels warnen vor ihrer Unreinheit. Unreinheit ist ein Problem. Das müssen wir auch klar sehen. Wenn du ausrinnst, ist das Problem immer bei dir. Nie bei den anderen. Such keine Ausreden. Ah, die anderen sind schuld für meine Probleme. Oder die Probleme, die ich mit anderen habe, für meine Einstellung, für das, wie ich andere behandle, mein Nörgeln, mein Kritischsein, meine lieblosen Worte. Nee, es sind nie die anderen schuld. Es kommt aus deinem Herzen, da ist das Problem. Und da ist der Punkt, wo wir umgehen müssen damit. Wir brauchen eine Herzoperation. Und ich glaube, wenn es solche Bereiche in unserem Leben gibt, ist es Zeit, mit diesem Ausfluss zu Jesus zu kommen und ihn operieren zu lassen auf unserem Herzen. Dass wir unsere Kleider waschen und uns baden und Zeit mit ihm verbringen. Unser Sündopfer bringen, dass wir ihm die Schuld bekennen und ihm sagen, Jesus, das muss raus aus meinem Leben. Und ich weiß, ich muss das in Ordnung bringen. Und vielleicht ist es notwendig, ein Gespräch zu führen mit deinem Partner oder deinem Bruder, deiner Schwester, wo Probleme bestehen deswegen. Und dann bringst du zum Altar unter das Blut Jesu und gib dich neu als ein lebendiges Opfer hin. Ist wichtig, Jesus ist die Antwort. Und wir müssen zu ihm laufen, aber das ist der erste Schritt. Wenn wir nicht kommen, kann Jesus nichts tun. Aber wenn wir zu ihm kommen, kann Jesus Wunder tun. Schlagt mit mir auf zum Schluss Lukas 8. Eine wunderbare Stelle im Neuen Testament, wo diese Sache sehr praktisch Anwendung findet. Lukas 8, Vers 43. Wir sehen hier eine Frau, die mit diesem chronischen Blutfluss behaftet war. Lukas 8, Vers 43. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte, kam von hinten herzu und rührte die Quaste seines Kleides an. Die Frau, die 12 Jahre diesen Blutfluss hatte. 12 Jahre ausgestoßen. Sie war unrein, sie konnte nicht in den Tempel kommen, konnte nicht Gemeinschaft haben. Wie gesagt, alles, was sie berührt hat, war unrein. Jeder, der sie berührt hat, war unrein. Menschen sind ihr aus dem Weg gegangen. Wenn sie verheiratet war, hat ihr Mann sich von ihr scheiden lassen. Es war eine einsame Frau, eine verletzte Frau. Und wahrscheinlich war dieses Problem die Ursache ihrer eigenen Sünde. Und wir lesen hier, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt. Ja, dann ist von Seelsorger zu Seelsorger gelaufen, bildlich gesprochen, von Therapeuten zu Therapeuten. Niemand konnte sie heilen. Niemand hat ihr geholfen. Konnte von niemandem geheilt werden. Aber dann kam sie von hinten herzu zu Jesus und rührte die Quaste seines Kleides an und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abstritten, sprach Petrus, Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Hey Jesus, ein Gedränge um dich, ich meine alle rühren dich an. Jetzt fragst du, wer hat mich angerührt? Und interessant, diese Frau ist eigentlich durch die Menge hindurch zu Jesus. Ich meine, die hat jede Menge Leute sind in Berührung mit ihr gekommen und die sind eigentlich unrein geworden. Und wenn die das gewusst hätten, hätten sie sie wahrscheinlich gesteinigt. Dieses verborgene Problem, was sie hatte, diese verborgene Sünde, bildlich gesprochen. Vers 46, Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden ist. Er aber sprach zu ihrer Tochter. Ah, wie gut dieser Frau diese Worte getan haben müssen. Die hat 12 Jahre lang wahrscheinlich kein liebevolles Wort gehört. Da rührt Jesus sie an und er heilt sie und er sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin. In Frieden. Was hat die Frau geheilt? Wir haben im 3. Mose schon einige Dinge gelernt, wie wir heil werden können. Buße tun, die Kleider mit Wasser waschen, das Wort Gottes, Zeit mit Jesus. Hier lernen wir noch ein bisschen mehr oder vielleicht sollte ich sagen detaillierter. Was hat sie geheilt? Das Erste, was sie getan hat, sie ist im Glauben, im Vertrauen zu Jesus gekommen. Und das ist, was wir tun müssen. Das Erste, was wir tun müssen, wir müssen anfangen, was zu tun. Komm zu ihm und lasst dein Herz heilen. Oder von mir aus, kommt gemeinsam und lasst eure Ehe oder eure Beziehung heilen. Bleibt nicht inaktiv wegen Stolz. Oh, er oder sie hat angefangen. Oder sie ist schuld. Oder ich bin zu stolz, den ersten Schritt zu machen. Nee, der erste Schritt ist, du musst kommen. Du musst die Sache angehen. Also wenn du an Ausfluss leidest, komm im Glauben zu ihm. Das war der erste Schritt. Und dann, was war das zweite, was sie getan hat? Sie hat ihn angerührt. Sie hat, genauer gesagt, die Quaste seines Gewandes berührt. Und das war eine interessante Sache mit diesen Quasten, die die Juden an ihrem Obergewand hatten. Das hat sehr viel gezeigt. Wenn du das lesen konntest, diese Quasten, hat die Position angezeigt, aus welcher Familie er kommt. So ähnlich wie heute beim Militär, mit den Sternen und den Streifen und den Orden, was immer die Leute haben. Jemand, der sich damit auskennt, kann sagen, okay, der ist Leutnant, der hat in dem und dem Krieg gedient. Vielleicht so ähnlich war das damals. Du konntest lesen, aus welcher Familie er stammt, was er tut, welchen Status er hat. Wir haben das schon im 2. Mose gelernt, über eine Kleidung der Priester, wo wir darüber gesprochen haben. Die Quasten sprechen von Autorität. Das war übrigens der Grund, warum dem David sein Herz geflattert hat, als er dem Saul seinen Zipfel vom Gewand abgeschnitten hat. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Wo der David hinten versteckt war in der Höhle und der Saul musste eine Pinkelpause einlegen und David schleicht sich von hinten heran und seine Männer sagen, oh, bring ihn um, das ist eine Chance. Und er sagt nein, aber schneidet den Zipfel ab. Und dann, sobald er das getan hat, hat ihm das Herz geflattert. Das war der Grund. Er hat den Gewandzipfel abgeschnitten, die Autorität abgeschnitten sozusagen. Gesagt, hey, deine ist vorbei mit deiner Autorität, du hast sie verloren. Und dann ist ihm bewusst geworden, das ist nicht richtig. Das ist der Gesalbte des Herrn. Ich hätte es nicht tun sollen. Also, Quaste spricht von Autorität. Die Frau kommt zu Jesus heran und ich glaube, sie hat bewusst die Quaste berührt. Jesus, deine Autorität. Ich unterwerfe mich deiner Autorität. Ich glaube, dass du der Messias bist, dass du der Sohn Gottes bist und ich unterwerfe mich deiner Autorität als solcher. Und auch wir in unserem Leben, wir müssen zu Jesus kommen und sagen, ich unterwerfe mich deiner Autorität, Jesus. Du bist der Herr in meinem Leben. Und Jesus, du hast mich mit diesem Bruder oder dieser Schwester zusammengestellt. Oder mit meinem Mann, mit meiner Frau, du hast uns zusammengebracht, Herr. Ich glaube, dass du souverän bist mit diesem Chef, mit dem ich diese Probleme habe. Jesus, du bist souverän. Ich bin unter deiner Autorität. Und ich glaube, dass diese Menschen nur der Saul sind in meinem Leben, mit dem ich Probleme habe. Aber Herr, wenn du das zugelassen hast, dann unterwerfe ich mich deiner Autorität. Herr, ich erkenne. Ich weiß, du gebrauchst diese Menschen, um mich zu formen, um mich dir ähnlicher zu machen, um in mir zu wirken. Und Jesus, ich komme zu dir, ich unterwerfe mich deiner Autorität. Ich werde nicht länger die Gewandzipfeln abschneiden von dieser Person. Nicht länger an der Autorität rumschnipfeln und kritisieren und nörgeln und beschimpfen und die Autorität in Frage stellen. Weil Jesus, ich erkenne letztendlich, du bist mein Herr und du hast mein Leben unter Kontrolle. Und ich unterwerfe mich dieser Situation oder dieser Person, die du über mich gestellt hast vielleicht. Und Jesus, ich möchte das als Gelegenheit sehen, um zu wachsen. Ich möchte mich dir hingeben. Mach du mich zu dem Menschen, den du haben willst. Ich nehme das an als von dir. Und zweitens die Quaste. Im 4. Mose Kapitel 15, ich lese euch vor. Der Herr sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für all ihre künftigen Generationen und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur, dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violetten oder blauem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Also ein blaues Band. Könnt ihr euch noch erinnern vom 2. Mose? Wovon hat die Farbe blau gesprochen? Haben wir auch im Heiligtum gesehen, in den Vorhängen, in den Gewändern. Blau ist die Farbe des Himmels. Spricht vom Himmel. Gott, ich werde an deine Gebote denken und deine Gebote tun, wenn ich mich daran erinnere, dass ich auf dem Weg in den Himmel bin. Das ist das Zweite, was wir brauchen. Wir brauchen diese Perspektive, diese ewige Perspektive. Ich muss nicht zynisch werden, ich muss nicht bitter werden, auch wenn andere Menschen mir Unrecht antun, weil ich bin auf dem Weg im Himmel. Ich muss die anderen nicht mit meinem Ausfluss ansauen, sondern ich bin am Weg im Himmel. Und Jesus, ich erkenne, dass ich dort zu Hause bin. Und Jesus, dass du der perfekte Ehemann bist und der perfekte Chef bist und der perfekte Freund, ist im Himmel. Ja, deswegen muss ich auch keine Perfektion erwarten hier von meinem Partner oder meinem Chef oder meinem Bruder, meiner Schwester. ich weiß, da bin ich zu Hause. Und wenn ich diese ewige Perspektive habe, ist es schon viel leichter. Und ich weiß, hier ist nur Vorbereitung darauf, auf das, was kommt. Und es ist nicht perfekt hier, keine Perfektion hier auf der Erde. Und diese schwierigen Umstände, diese Beziehungen, wo ich kämpfe, die helfen mir vielleicht nur, damit ich mich mehr auf den Himmel freue. Perspektive ist auch wichtig. Jesus, ich weiß, ich bin nur kurze Zeit hier. Und in dieser Zeit möchte ich Schätze sammeln für die Ewigkeit. Ich werde die Ewigkeit mit dir verbringen. Und das Dritte mit den Quasten oder mit diesem Obergewand, die Geschichte von Ruth und Boas. Boas, ein Bild für Jesus. Wo sie zu ihm kommt in der Nacht und sie zu den Füßen legt und naja, dann wacht er auf und sie sagt, deck mich zu mit deinem Obergewand. Leg dein Obergewand auf mich, da wo diese Quasten dran sind. Ein Zeichen von Intimität, von Schutz. Sie hat gesagt, heirate mich. Mit anderen Worten. Und das ist das Dritte, was wichtig ist, ist Intimität mit Jesus. Wann immer ich an Ausfluss leide, dann ist es ein Mangel an Intimität, an Gemeinschaft mit Jesus. Das ist ein Zeichen dafür. Wenn immer ich sündigen Ausfluss aus meinem Leben habe, ist es ein Zeichen, dass dein Mangel an Intimität mit Jesus da ist. Mit Gemeinschaft mit ihm. Wenn ich eine Zeit mit Jesus verbringe dann, und irgendjemand verletzt mich oder irgendwas passt mir nicht, dann fangen diese Dinge zu arbeiten an. Unter der Oberfläche. Und ich wäre sauer. Und dann irgendwann fängt es an zu tropfen. Und es rinnt über auf die anderen Menschen, bis ich ausfließe. Aber wenn ich Zeit mit ihm verbringe, Gemeinschaft mit ihm, mich von ihm stärken lasse, kann ich Liebe empfangen für diese Menschen. Und dann wird mich das bewahren von diesem sündigen Ausfluss in meinem Leben. Also, wir müssen unseren Ausfluss, unsere Krankheit zu Jesus bringen und wir müssen seine Quaste berühren. Jesus, ich stelle mich unter deine Autorität und ich nehme diese Person, diese Situation als von dir an. Ich weiß, du willst mich lernen und formen dazu auch. Und Jesus, ich behalte auch die richtige Perspektive. Ich weiß, ich bin auf dem Weg im Himmel. Und das hilft mir durch Schwierigkeiten durchzugehen, ohne bitter zu werden. Wenn ich diese ewige Perspektive habe. Und letztendlich, Jesus, ich weiß, ich muss Zeit mit dir verbringen. Weil nur du kannst mich füllen und formen, sodass ich ein liebevoller Mensch wird und keiner, der andere versaut. Und wir müssen uns waschen lassen vom Wort Gottes. Und dann wird er unser Herz heilen und unser Leben heiligen und reinigen. Und dann werden auch die Beziehungen mit anderen Menschen heil werden. Also sehr praktische Anwendungen hier von diesem ganzen Schleimzeug und Ausflüssen. Lass uns beten. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass es so praktisch ist und selbst diese Stellen, die wir eigentlich normal nicht lesen würden und die fast ein bisschen peinlich sind zu lesen. Aber ich danke dir, Jesus, dass du uns ansprichst und Jesus, dass du wirklich das Wichtigste ansprichst in unserem Leben und das ist unser Herz. Und Herr, ich möchte dich echt bitten, dass wir Menschen sind, die darauf reagieren. Jesus, wir wollen das bekennen. Wir haben solche verborgenen Probleme in unserem Leben. Und Jesus, wir haben heute erkannt durch dein Wort, dass wir umgehen müssen damit. Darum möchte ich dich bitten, Herr, gib uns den Willen und gib uns die Kraft, Herr, diese Dinge anzugehen. Nicht länger zu verbergen, sondern zu dir zu bringen. Jesus, wir wissen, dass du unser Heiland bist. Und wir sehnen uns danach, wirklich heil zu sein. Und Menschen zu sein, die nicht ausfließen von Krankheit und Sünde und was zerstörerisch ist und verletzt. Hilf uns, Gott. Ich bitte dich für jeden Einzelnen. Hilf uns, Vater, dass wir Beziehungen in Ordnung bringen. Hilf uns, dass wir unsere Gedanken in Ordnung bringen, unsere Motivationen. Und wir danken dir, Jesus, dass du alles getan hast, um uns zu heilen. Wie schlimm es auch sein mag. Aber du bist derjenige, zu dem wir kommen können, den wir anrühren können. Dessen Opfer wir in Anspruch nehmen können. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Trotz allem. Und dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du nicht willst, dass wir gleich bleiben, sondern dass wir uns verändern. Und das ist zu unserem Besten. Danke, dass du uns heil machen willst. Und Jesus, dass du uns heil machen kannst. Ich danke dir echt, dass wir nicht von Therapeuten zu Therapeuten rennen müssen, von Arzt zu Arzt, von Seelendoktor zu Seelendoktor, sondern dass du uns wirklich heil machen kannst. Und mehr als das, du wirst es tun, wenn wir kommen. Und dafür danken wir dir.